Und wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit den Geboten der Muslime. Und zwar geht es mit einem neuen Kapitel, mit einem neuen Thema, nämlich das Thema Kosmetik und was damit zu tun hat. Also Kosmetik im Sinne von allen Aspekten, die um den Körper gehen, besonders das Aussehen, das Erscheinungsbild, wie man vor anderen Leuten ist oder auch aussieht. Das hat auch was mit einigen Sachen der Frisur zu tun oder der Bekleidung, Beschmückung und so weiter. Aber wir nehmen einfach einen Begriff Kosmetik und Co. oder Beauty, wenn man will, auf Englisch, das ist das Thema. Denn der Islam ist eine Religion, die dem Menschen sämtliche Bereiche seines Lebens erleichtert. Das ist sehr wichtig, der Blickwinkel. Der Blickwinkel ist, wenn ich weiß, was ich tun darf und was ich nicht tun darf, dann ist das Leben einfacher. Ein Bruder hatte mal ein Beispiel gegeben, wenn wir Auto fahren und es gäbe keine Spurlinien, also diese Linien auf dem Weg, auf der Straße, dann weiß der Fahrer nicht, kann ich noch ein bisschen rechts, kann ich noch ein bisschen links, bin ich richtig. Aber wenn die Linien gezeichnet sind, die Markierung auf der Straße, dann ist es viel angenehmer zu fahren. Ich weiß, wo ich stehen soll mit meinem Auto. Ich weiß, wo ich fahren soll mit meinem Auto. Das heißt, die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala sind Erleichterungen. Die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht dazu da, um unser Leben zu erschweren, sondern vielmehr, um es zu verbessern. Kommen wir nun zum Thema Kosmetik. Erst einmal allgemeine Regeln, bevor wir dann zum eigentlich oder zu den detaillierten Fragestellungen in der Religion kommen. Und zwar allgemein gilt beim Erscheinungsbild einer Frau und immer das Pendant dazu, eben beim Mann, gilt, die Frau darf nicht so erscheinen oder sich so ändern, sodass sie aussieht wie wie ein Mann. Das ist schon einmal der erste Aspekt. Und das Gleiche gilt für den Mann. Der Mann darf nichts ändern in seinem Erscheinungsbild oder an seinem Körper, sodass er dann aussieht wie eine Frau. Ibn Abbas, radiallahu anh, berichtete, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, also er sagte, Ibn Abbas radiallahu an, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verfluchte die Männer, die den Frauen ähnlich werden und die Frauen, die den Männern ähnlich werden. Das heißt, im Islam ist das verboten. Ob das nur eine Bekleidung ist oder eine Frisur ist oder erst recht durch Make-up oder durch Operationen am Körper. Das alles ist verboten. Ein Mann soll sich wie ein Mann verhalten und so auch aussehen. Eine Frau soll sich wie eine Frau verhalten und so auch aussehen. Natürlich gibt es Ausnahmeregelungen im Islam. Und zwar gibt es Menschen, die werden mit zwei Geschlechtsteilen geboren, sowohl männlich als auch weiblich. Dazu gibt es Regeln. Auf jeden Fall allgemein gilt, die Ausprägungen, die am meisten vorhanden sind, demnach wird geurteilt. Hat diese Person mehr Ausprägungen einer Frau, ist es eine Frau und die anderen Organe oder Sachen werden entfernt. Oder eben andersherum, mehr Ausprägungen eines Mannes, aber es gibt einige Aspekte einer Frau, dann werden eben diese Sachen entfernt. Aber das ist eine Ausnahme. Es geht jetzt hier um Menschen, die einfach von sich aus das ändern wollen, nicht weil es tatsächlich medizinisch vorhandene Organe gibt, ja, zwar von beiden Geschlechtern, nein, sondern der eine fühlt sich als Frau, die Frau fühlt sich als Mann. Der Islam ist hier ganz klar, das ist nicht erlaubt, sondern jeder soll mit seinem Körper zufrieden sein, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, und er darf den Körper so ändern, wie es im Rahmen des Möglichen ist, durch Ernährung, durch Sport, durch Bekleidung, natürlich weibliche Bekleidung für Frauen, männliche Bekleidung für Männer, das darfst du alles machen. Aber dass eine Frau dann so wirkt wie ein Mann oder ein Mann so wirkt wie eine Frau, das ist verboten im Islam. Und wenn wir ein Hadith haben, in dem An-Nabi sallallahu alaihi wasallam den Fluch erwähnt oder die Menschen verflucht, dann zeigt das, wie gewaltig diese Sünde ist. Denn der Fluch bedeutet, dass man verbannt ist und ausgestoßen ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, von der Gnade verbannt, sodass Allah einem nicht vergibt, möge Allah uns davor bewahren. Der zweite allgemeine Punkt lautet, dass wir nicht anderen nachahmen dürfen, die für Unglaube bekannt sind oder Sünden bekannt sind oder irgendetwas anderes, was verwerflich ist. Das bedeutet, ob das das Aussehen ist, ob das die Kleidung ist, wir dürfen niemandem nachahmen, der bekannt ist für Unglaube. Zum Beispiel jemand zieht sich an wie ein Pfarrer, zum Beispiel, oder wie ein Buddhist, ja, oder sowas ähnliches. Oder jemand hat eine Frisur und diese Frisur ist bekannt, zum Beispiel diese Punks, ja, oder irgendwie. Es ist bekannt für eine besondere Richtung, die bekannt sind für ihre Sünden oder für den Unglauben. Jene Merkmale, die nicht Ausprägung, ja, also, oder die keine besonderen spezifischen Merkmale sind für eine bestimmte Gruppe, das gilt nicht als Nachahmung. Also, was ist der Maßstab für Nachahmung? Nachahmung bedeutet jene, ob es Frisur ist, ob es Kleidung ist, Erscheinungsbild ist, die nur für diese bestimmte Gruppe, die eben Unglaube oder Frevel oder irgendetwas anderes hat, bekannt ist. Das bedeutet heutzutage, dieses Hemd hier, das mag der Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht nicht getragen haben, alayhi salatu wasallam, aber ist dieses Hemd jetzt bekannt für eine bestimmte Personengruppe, die für ihr Unglaube bekannt ist oder für ihre Sünde, Fisq, bekannt ist? Nein. Das heißt, Rechtschaffene ziehen das an und Nicht-Rechtschaffene ziehen das an. Muslime ziehen es an und Nicht-Muslime ziehen es an. Wenn also eine Sache nicht mehr eine besondere Ausprägung ist, ein besonderes Merkmal ist, dann gilt das nicht mehr als Nachahmung. Das heißt, Nachahmung kann sich verändern von einer Zeit zur anderen. Natürlich nicht, was das andere Geschlecht angeht. Das heißt, ich darf mich nicht anziehen wie eine Frau. Eine Frau darf sich nicht anziehen wie ein Mann. Mir geht es jetzt hier um was? Um den anderen Punkt. Nachahmung von Männern, also für Männer. Jemand, ein Muslim, macht so etwas oder zieht sich so an oder sieht so aus wie ein Mann. Aber dieser Mann ist bekannt für seinen Unglauben oder für seine Sünden und so weiter. Oder bei der Frau eben. Das heißt, wenn eine muslimische Frau sich so anzieht wie irgendeine Hinduistin, ich weiß jetzt nicht, ob die eine bestimmte Kleiderordnung haben, aber gehen wir mal davon aus, dann wäre das nicht erlaubt. Aber es ist doch auch eine Kleider, ein Kleid für Frauen im Hinduismus. Ja, ja, okay, wir haben ja nicht gesagt, sie ähnelt einem Mann, aber sie ähnelt einer Personengruppe, die nicht an Allah glaubt, subhanahu wa ta'ala. Also diese beiden Sachen müssen wir unterscheiden. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wie Ibn Umar überlieferte, wer einem Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Und das ist etwas Besonderes. Also diese Regeln, barakallahu fi kunna, zeigt die Moralvorstellung des Islams. Wir wissen, im Deutschen gibt es den Spruch, Kleider machen Leute. Kleider und Erscheinungsbild hat einen gewaltigen Einfluss auf die Persönlichkeit. Hat einen gewaltigen Einfluss auf die Persönlichkeit. Und deswegen, wenn man sich kleidet wie ein Priester zum Beispiel oder wie irgendein anderer oder es gibt einen Rapper und der zieht sich auf einer bestimmten Art an, ja, man weiß ja, die Rapper, ja, die runtergelassene Hose und was weiß ich und so, ja, nee, das ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die ziehen sich so an. Wenn du so läufst, also jetzt beim Mann zum Beispiel, ja, wie so ein Rapper, dann wird das abfärben an deiner Seele. Ja, du siehst nicht aus wie Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali, radiallahu anhu. Du siehst aus wie X und Y von den Rappern, die Schlimmes sagen und beleidigen und Sünden verherrlichen und so weiter und so fort. Das wird, ob du willst oder nicht, einen Einfluss haben auf deine Seele. Zumindest ist, dass du keine Allergie mehr hast gegenüber das, was diese Leute sagen. Weil wenn er genauso sich anzieht wie du, oh, das gefällt mir eigentlich, diese Kleidung, die ist toll. Ja, ah, oh, guck mal, der ist genauso wie ich. Und auf einmal beleidigt er oder macht irgendwelche Sünden. Ja, ist zwar schlimm, aber ja, gut. Also die Seele wird nicht mehr so sensibel sein. Ja, und deswegen Personen, die bekannt sind für eine Sünde oder noch schlimmer Unglaube, denen darf man nicht ähneln im Erscheinungsbild. Noch einmal, wenn eine Sache sich so etabliert hat, dass alle das anziehen, es ist nicht mehr ein Erscheinungsbild einer bestimmten Personengruppe, dann können wir nicht sagen, dass das eine Nachahmung ist. Deswegen kann man nicht sagen, zum Beispiel bei den Männern, ja, ihr tragt Hosen und die Nicht-Muslime tragen Hosen, das ist eine Nachahmung. Nein, das ist kein Markenzeichen eines Ungläubigen, Hose tragen. Früher vielleicht, ja, aber auf jeden Fall heute nicht mehr. Oder die Kappe, ja, die Kappe, so diese Baseballkappe. Ja, da kannst du nicht sagen, ach, guck mal, das ist doch erfunden von den Nicht-Muslimen. Es geht nicht darum, ob es die Nicht-Muslime erfunden haben. Es geht darum, ob es ein Markenzeichen ist für die Nicht-Muslime. Es mag sein, eine Sache, und wir reden jetzt nicht hier über Gottesdienste oder so. Nee, nee, nee. Es geht jetzt um weltliche Sachen wie Kleidung. Haben zwar die Kuffar, die Ungläubigen, die Nicht-Muslime erfunden, aber es ist kein Markenzeichen für Unglaube. Dann darf man es natürlich auch als Muslim tragen. Auf jeden Fall, dann kommen wir zum nächsten Aspekt. Kosmetik oder kosmetische Eingriffe auch, wie wir inshallah noch besprechen werden, dürfen keinen Schaden verursachen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ und stürzt euch nicht mit euren eigenen Händen ins Verderben. Also, das ist eine Ayah, die erklärt uns einen islamischen Grundsatz. Also ein Qaida Fiqhiyya, ein Fiqh-Grundsatz. Und zwar, dass man sich selbst nicht schaden darf. Wir müssen unsere Gesundheit, unser Vermögen, Besitz, Familie, Nachkommenschaft, Religion, also diese fünf ethischen Güter, das sind Bewahrung der Religion, Bewahrung des Lebens, Bewahrung des Vermögens, Bewahrung der Nachkommen und Bewahrung des Verstands. Das sind die fünf Güter, also Maqasid des Scharia, das heißt die ganze Religion. As-Salah, Az-Zakah, Al-Hajj, Al-Sawm und Koran lesen. Und Charakter und Benehmen und Zinsverbot, Alkoholverbot, Kleidervorschriften, all das ist wozu da? Wegen diesen fünf Sachen. Allah will, dass du deine Religion bewahrst, dass du dein Leben bewahrst, dass du deinen Besitz bewahrst, dass du deine Nachkommenschaft bewahrst und dass du deinen Verstand bewahrst. Das sind die fünf ethischen Güter im Islam. Und dass wir sie bewahren sollen, erklärt uns diese Ayah und stürzt euch nicht mit euren eigenen Händen ins Verderben. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt weder Schaden noch Zufügung von Schaden. La barara wa la dirar. Also du sollst dir selbst nicht schaden oder du sollst nicht erlauben, dass man dir schadet und du sollst niemanden anderen schaden. Also weder sollst du Schaden erfahren, ob du dir selbst den Schaden zufügst oder ein anderer, das ist egal. Du sollst selbst keinen Schaden erfahren Und du sollst auch keinem anderen Schaden zufügen. Der nächste, der vierte Aspekt, allgemeiner Aspekt, ist, dass Kosmetik und Co. ja, nicht verschwenderisch sein darf. Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. O Kinder Adams, legt bei jeder Moschee eure Zierde, also Verschönerung, an. Und esst und trinkt, aber seid nicht verschwenderisch. Gewiss, er liebt die Verschwender nicht. Also diese Ayah erst einmal erklärt uns, dass wir uns verschönern sollen, ja, dass wir auf unser Aussehen achten sollen, natürlich im Rahmen des Erlaubten, ja, ohne dass es eine Fitne für andere wird und so weiter. Dazu kommen wir noch, inshallah. Auf jeden Fall, das Besondere ist, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jetzt, dass wir uns gut kleiden sollen und auf unser Aussehen achten sollen und so weiter. Das ist ja die Zina. Zina, also Schönheit, Beauty, Zierde, Verschönerung, Kosmetik, übersetzt wie ihr wollt. Auf jeden Fall, es geht um dieses Thema. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt den Anlass. Er hat es also nicht offen gelassen. Achtet auf euer Aussehen oder auf die Verschönerung, Verzierung, sondern er hat den Anlass erwähnt. Und zwar sagt er, legt bei jeder Moschee, also wenn ihr zur Moschee geht, und das ist ein wichtiger Aspekt, die Absicht beim Verschönern. Welche Absicht hast du? Welche Absicht? In Instagram zu posten und zu zeigen, ach, wie schön du bist. Das gilt für Jungen, auch Mädchen, Männer wie Frauen. Leider auch viele Männer und Jugendliche verursachen gewaltige Fitne im Social Media. Du gehst trainieren, das muss die ganze Welt nicht mitbekommen. Dass dein Bizeps, Allahumma barik, ist, muss auch nicht die ganze Welt mitbekommen. Das bedeutet also, es ist gut, dass du trainierst. Ja? Es ist schön, barakallafik, es ist auch gesund. Masha'Allah, der starke Mu'min ist besser als der schwache Mu'min. Und das wissen wir alles. Aber nirgends steht, bitte zeig es jedem. Und deswegen auch die Geschwister und auch die Brüder müssen Allah fürchten. Sie dürfen kein Grund der Fitna sein, sodass die muslimischen Mädchen den ganzen Tag im Instagram, TikTok die Jungs sich anschauen. Das ist eine Sünde für denjenigen, der diese Bilder in TikTok reinstellt. Du, Alhamdulillah, du bist angezogen, Allahumma barik, aber du hast, Allahumma barik, Muskeln. Ja gut, du sollst jetzt auch nicht deine Haut zerfetzen deswegen. Ja, okay, Alhamdulillah, aber dass du jetzt noch das zeigst, umso mehr, ja, vielleicht unbedeckt. Ich rede jetzt von den Jungs, ja, für an alle Mütter, die ihr Söhne habt. Achtet darauf, dass die Söhne nicht so Fitner werden für die Mädchen, ja, oder von mir aus Brüder oder so, die ihr habt, dass ihr denen sagt, du darfst keine Fitner sein. Nur weil du kein Hijab tragen musst, heißt es nicht, du darfst Fitner sein. Nur weil du Parfüm tragen darfst draußen, heißt es nicht, dass du Parfüm benutzen darfst, um Fitner zu sein. Das heißt also, da müssen auch die Männer Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Auf jeden Fall, und Allah azza wa jalla sagt, wir sollen nicht verschwenderisch sein. Also nicht das halbe Vermögen für Kosmetik ausgeben. Das heißt, es heißt nicht, benutzen nur Billigware, nein, aber es gibt eine Sache, die heißt Mittelweg. Also weder schlechte Produkte, die vielleicht sogar gesundheitlich schädlich sind, ja, du benutzt es auf deiner Haut und so weiter. Und auf der anderen Seite, es muss jetzt nicht das Teuerste sein, was es auf dieser Welt gibt, sondern den Mittelweg, ja, so dass du nicht deine Pflichten vernachlässigst und dass du ein bisschen auch Geld übrig hast, den armen Menschen zu helfen, die bedürftig sind. Kann ja nicht sein, du machst dich schön von morgens bis abends, hast keinen Cent mehr und die Leute verhungern. Ja, soll ich die ganze Welt ernähren? Nee, aber ein bisschen, zumindest ein Kind ernähren. Und dafür zwei Packungen Make-up weniger. Ja, das heißt also, übertreib's nicht, aber auch nicht untertreiben. Ja, sondern der Mittelweg. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, esst, spendet Almosen und kleidet euch ohne Verschwendung und ohne Hochmut. Seht ihr dieses Gleichgewicht? Esst, also das ist für dich, aber spendet Almosen. Nicht vergessen auch, den Bedürftigen zu helfen. Und kleidet euch. Also zwei Dunya-Aspekte und zwischendrin eine religiöse Sache. Also ich meine einen Gottesdienst. Ohne Verschwendung und ohne Hochmut. Das heißt also auch beim Spenden, du sollst jetzt auch nicht sagen, guck mal, es gibt bedürftige Menschen, deswegen ich achte gar nicht mehr auf mein Aussehen, besonders eine verheiratete Frau, ein verheirateter Mann, ja, wie wir gleich sehen werden, du sollst dich schön machen für deine Frau, der Mann soll sich schön machen die Frau soll sich schön machen für den Mann, der Mann soll sich schön machen für die Frau. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir dann sagen, ach, weißt du was, nee, das brauchen wir gar nicht, ja, das ist so Luxusgüter sind das, das brauchst du. Du brauchst, also der Mann braucht eine schöne Frau, damit er seine Blicke senken kann. Und die Frau braucht einen schönen Mann, damit sie ihre Blicke senken kann. Das heißt, das ist eine wichtige Sache, damit wir uns vor den Sünden bewahren. Aber auf der anderen Seite nicht vergessen auch, dass wir Gutes tun für die Bedürftigen. Dann die Kosmetik oder kosmetische Eingriffe darf die Schöpfung Allahs nicht dauerhaft verändern. Das ist eine wichtige Regel. Allah Azza wa Jal sagte über Iblis, dass er gesagt hat, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Und ich werde ihnen befehlen, sodass sie die Schöpfung Allahs verändern. Das heißt, ihren Körper verändern. Und An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, beziehungsweise Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Allah hat die Tätowiererinnen und die sich Tätowierenden, also diejenigen, die das machen und bei denen es gemacht wird, also der Tätowierer und der Kunde, der das anbietet und der Kunde. Allah hat sie verflucht, die ihre Augenbrauen ausreißen, die ihre Zähne feilen, um schöner zu wirken, und damit die Schöpfung Allahs verändern. Er sagt, warum sollte ich nicht verfluchen, wen der Prophet verflucht hat, sallallahu alaihi wasallam, während es im Buch Allahs heißt, und was der Gesandte euch gibt, das nehmt. Also er sagt, ich sage das, weil es der Prophet gesagt hat, alaihi salatu wasallam. Das heißt also hier sehen wir den Grund, warum wir nichts ändern sollen, an der Schöpfung Allahs, damit du zufrieden bist mit dir selbst. Und heutzutage wissen wir, dass es ein gewaltiges gesellschaftliches Problem ist, besonders bei Mädchen, die Unzufriedenheit mit der eigenen Schönheit, diese Schönheitsideale, die sie sehen in den Medien. Und das führt zu was? Zu Depressionen, zu Magersucht, Essstörungen und so weiter und so fort. Warum? Ich bin nicht zufrieden mit mir. Warum? Weil ich mich vergleiche mit anderen. Und deswegen, wenn die Menschen sich nicht zufrieden geben, sodass sie dann die Schöpfung ändern, wird das ja gefördert. Das wird gefördert. Und deswegen ist der Islam so wunderschön. Er führt dazu, dass es kein Battle gibt in Sachen Schönheitsideal. Denn das führt zu was? Verlust von Besitz. Man bezahlt aber tausende Euros für unnötige Operationen. Und die vielleicht dann immer, immer Schlimmeres verursachen. Ja? Bis manchmal man sagt, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan al-Khaliq. Ja? Hätte man das so belassen, wie es war, ist viel schöner als nach 10 Operationen, sieht man aus, als ob man, Allah musta'an, yani, eine schlimme Krankheit gehabt hätte. So, und das hat ein gesellschaftliches Problem oder führt zu einem gesellschaftlichen Problem. Und das natürlich führt auch zur Belastung der Staatskasse. Ja, die Krankenkassen, die müssen Psychotherapeuten bezahlen, die wegen Depressionen und Essstörungen, die müssen dann nochmal weitere Operationen bezahlen. Warum? Weil kein Hijab getragen wird. Und weil unnötige OPs gemacht werden und weil diese Beauty-Industrie so viel Werbung macht, sodass am besten keine Frau mehr zufrieden ist mit sich selbst. Und das ist ein gewaltiges gesellschaftliches Problem. Wenn aber die Gesellschaft, also die Frauen, Al-Hijab anziehen und wenn die Schöpfung nicht geändert wird, dann gibt es nicht diesen Drang, ich muss anders werden, ich muss anders aussehen, ich muss wie die aussehen und so weiter. Und da sehen wir, wie wundervoll unsere edle Religion ist. Dann der sechste Punkt, Kosmetik darf nicht auf Täuschung oder Verfälschung beruhen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, wie wir noch sehen werden. Das heißt, du darfst nicht etwas ändern, um zu täuschen. Wann täuscht man? Manchmal, oder die Beispiele, die wir erwähnen werden, fürs Heiraten. Ja, das heißt, man vertuscht gesundheitliche Krankheiten oder eben Aspekte, um zu heiraten. Ehe muss auf Klarheit basieren. Auf beiden Seiten, sowohl der Mann als auch die Frau. Hat die Frau eine Krankheit, hat der Mann eine Krankheit, muss man das vorher sagen und nicht verschweigen. Das wäre nämlich ein Grund, dass Mann oder Frau eben die Scheidung einreichen können. Denn das ist eine Form des Betruges. Und bi-idhnillah, inshallah ta'ala, jeder Mensch wird seinen Ehepartner finden, bi-idhnillah ta'ala. Wer auf Allah vertraut und wer den Weg Allahs geht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala auch einen guten Ehepartner geben, bi-hawlillahi ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer uns täuscht, gehört nicht zu uns. Das ist gewaltig. Also dieser Hadith ist gewaltig. Wer uns täuscht, gehört nicht zu uns. Zu wem denn? Zu den Muslimen. Zu den Muslimen also. Das heißt, du hast nicht dieses Etikett Muslim. Heißt es, er ist ein Kafir? Nein, nein. Es ist ein Unterschied. Er ist zwar Mitarbeiter, aber er trägt sein Etikett nicht. Er ist zwar Mitarbeiter in der Firma, ja, aber den erkennt man nicht. So, er ist zwar Muslim oder sie ist zwar eine Muslimin, man erkennt sie aber nicht. Doch, doch, Hijab, aber sie tut etwas, was Allah Azzajal nicht erlaubt. Oder er tut, er hat doch ein Bad, ja, aber er tut etwas, was Allah nicht erlaubt. Und zwar ist das das Täuschen. Wir werden sehen, was es bedeutet, zu täuschen in diesem Zusammenhang. Und Sa'id ibn Musayyib sagte, Rahimahullah der Tabi'i, sagte, Muawiyah, radiallahu anh, kam nach Medina, hielt eine Ansprache und brachte eine Haarperücke hervor. Er sagt, ich dachte nicht, dass jemand so etwas tut, außer den Juden. Das war bekannt damals bei den Juden. Aber bei den Muslimen war das nicht bekannt. Er sagte, also, dass es Muslime gibt, die das auch machen. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, erfuhr davon, also Perücken zu benutzen, und nannte es Täuschung. Ja, das heißt, wir dürfen keine Perücken benutzen oder ähnliches, wie wir gleich sehen werden. Dann natürlich Kosmetikprodukte oder die Kleidung oder Schmuck darf nichts Verbotenes beinhalten. Unreines oder Material, was verboten ist, zum Beispiel bei den Männern. Die dürfen kein Seide tragen, dürfen kein Gold oder Silber tragen. Oder bei den Frauen, die Produkte dürfen nichts enthalten, was unrein ist. Schweineprodukte, ob das Fette sind oder sowas Ähnliches oder irgendetwas anderes an unreinen Produkten oder Sachen, da muss ein Mensch aufpassen, dass also die Inhaltsstoffe oder das Material, das man verwendet, halal ist. Das waren jetzt sieben Punkte, die allgemein sind. Also allgemein. Und kommen wir nun zum ersten Spezialfall oder Spezialthema, und zwar das, was die Haare angeht. Erst einmal, es ist erwünscht, sich zu pflegen im Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wie Abu Huraira überlieferte, radiallahu anh, wer Haare hat, der soll sie würdig behandeln. Also er soll sie pflegen. Also der Islam ist keine Religion der Verwahrlosung. Es ist nicht islamisch yani unrein zu bleiben, sich nicht zu waschen, das ist überhaupt nicht islamisch. Und es gibt natürlich einige, die versuchen, Enthaltsamkeit zu leben, indem sie dann das vernachlässigen. Das hat mit Enthaltsamkeit nichts zu tun. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam riechte wunderschön, also man roch an ihm keinen Schweiß, alaihi salatu wassalam und so weiter. Wenn er ging, hat man noch nach Metern ja, immer noch seinen Duft vernommen, alaihi salatu wassalam. Ja, und deswegen, also ein Mensch, ein Muslim und natürlich auch die Muslimin, soll sich um die Körperpflege kümmern. Aber auf der anderen Seite hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, zu viel Zeit zu investieren in diesem Thema. Besonders jetzt wegen den Haaren. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, täglich sich zu kämmen. Außer gelegentlich. Was soll das jetzt heißen? Soll ich den Kamm jetzt nur einmal die Woche benutzen? Nein, sondern wir müssen natürlich auch die anderen Hadithe betrachten. Ibn al-Athir, rahimahullah, sagt, Tarajjul, das nennt man Tarajjul, kämmen. Ja? Also der Hadith heißt, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anit Tarajjul illa Ribben, Ribben ab und zu. Er sagt, At-Tarajjul bedeutet das Kämmen der Haare, ihre Reinigung und Verschönerung. So, was heißt jetzt gelegentlich? Al-Imam Ahmed sagte, er ölt abwechselnd einen Tag ja, einen Tag nicht. Das muss man natürlich immer im Kontext betrachten der damaligen Zeit. Wenn du jeden Tag das benutzen würdest, damals, es kostet ein Vermögen. Ist jetzt nicht so wie heute. Shampoo gibt es, Alhamdulillah, kann sich jeder leisten. Ja, das heißt also, es geht darum, wir sollen uns reinigen, aber im Rahmen des Angemessenen. Angemessen ist was? Von Brauch zu Brauch, von Generation zu Generation unterschiedlich. Das heißt, wenn es einfach ist, an Shampoo zu kommen und Pflegeprodukte, dann mach das. Dann muss es nicht nur also alle 2, 3 Tage sein. Du kannst dich kämmen jeden Tag. Bitte schön. Früher war das nicht so einfach. Also, wenn du dich kämmen möchtest, geh erstmal wohin und hol das ab. Und das war nicht, ich gehe in mein Bad, nimm den Kamm und fange an zu kämmen. So einfach war das nicht. Das heißt, du hast vielleicht mehrere Stunden gebraucht, damit du dich kämmen kannst. Diesen Hintergrund müssen wir nachvollziehen, damit wir diesen Hadith verstehen. Al-Shawkani rahimahullah sagte, der Hadith weist auf die Missbilligung des täglichen Kämmens hin, weil dies eine Art übermäßiger Komfort ist. Von Fadala ibn Ubaid ist bei Abu Dawud überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns von vielem an übertriebener Zier, also Verschönerung, untersagte. Übermäßige Zier bedeutet das Übertreiben in Verschönerung und dass man sich ständig damit beschäftigt. Also das ist der Maßstab. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte mit täglich, ist nicht gemeint, dass wirklich das Kämmen täglich haram sei. Nein, sondern wenn die Körperpflege oder das Kämmen und so weiter so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass der halbe Tag weg ist, dann macht das bitte nicht jeden Tag. Aber natürlich, wenn das Kämmen oder die Pflege der Haare nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, bitteschön, dann kannst du auch jeden Tag machen. Ibn al-Qayyim sagt, das Richtige ist, dass zwischen den beiden Hadithen, wer Haare hat, soll sie würdig behandeln, also soll sie pflegen. Und im Verbot des täglichen Kämmens kein Widerspruch besteht. Denn der Diener ist befohlen, sein Haar würdig zu behandeln, aber es ist untersagt, in Übertreibung und Luxus zu verfallen. Er sorgt sich um sein Haar, ohne dass dies zu ständiger Zier und übertriebener Pflege wird, sondern kämmt es gelegentlich. Dies ist die beste Weise, beide Hadithe zu verstehen. Also es geht nicht darum, du darfst nur alle 2 Tage, nur alle 3 Tage. Es ist nicht das gemeint, sondern gemeint ist, du sollst nicht 5 Stunden vor dem Spiegel stehen. Das Leben hat noch andere Aspekte. Das heißt also, übertreib's nicht. Natürlich kann es, besonders bei Frauen, länger dauern wegen Make-up und so. Ja, das ist wieder das, ein anderes Thema. Soll jetzt aber auch nicht den ganzen Tag vor dem Spiegel sein. Aber auf jeden Fall, die Männer benutzen ja kein Make-up. Da ist es ja weniger. Ja. Aber die Männer sollen jetzt auch nicht 5 Stunden, bis das letzte Haar mit Gel behandelt wurde und dann nochmal 5 Stunden, damit Bartöl richtig ist und so. Nicht übertreiben. Und auf der anderen Seite auch nicht verwahrlosen, ja, der kämmt nie und nimmer, wäscht sich auch nicht oder pflegt nicht und so weiter. Das soll auch nicht sein. Ein Mittelweg. Du sollst angenehm riechen, du sollst gepflegt aussehen und so weiter, aber nicht den ganzen Tag damit verbringen. Und zwar, Jabir ibn Abdillah sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu uns und sah einen Mann mit zerzaustem Haar. Da sagte er, findet dieser nichts, womit er sein Haar ordnet? Kämm dein Haar, was ist das? Diese, yani, pflege dich, beschäftige dich, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, ich pflege mich für meine Frau, um mich für meine Frau zu schmücken, so wie sie sich für mich schmückt. Denn Allah sagt, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Und ihnen, also den Frauen, steht in rechtlicher Weise Gleiches zu, wie gegen sie, also wie für die Männer. Also wie sie eben die Pflicht haben, sich zu pflegen oder Rechte haben gegenüber den, oder Pflichten haben gegenüber den Männern. Das bedeutet, Ibn Abbas radiallahu anh, benutzt diese Ayah auch in diesem Aspekt, ja, im Eheleben. Dein Ehemann möchte natürlich eine schöne Frau sehen, eben dich. Also versuche, so gut es geht, das zu tun. Auf der anderen Seite auch der Mann. Besonders in Zeiten der Fitne soll die Frau umso mehr darauf achten und der Mann umso mehr darauf achten, dass sie dieses Bedürfnis nach Schönheit, nach Blick, also Schönheit zu blicken, dass dieses Bedürfnis gestillt wird. Wenn du, wenn die Frau merkt, der Mann sagt, Masha'Allah, siehst heute wunderschön aus oder toll aus und so, merkt ihr das? Also diese Art zu kleiden oder dich zu schminken oder reden miteinander. Was würdest du gerne dies oder, und der Mann das Gleiche auch. Sag dem Mann, bitte, guck mal, ich mag das, wenn du das machst oder so aussiehst. Dieses Parfüm mag ich, rede. Wenn wir im Eheleben nicht darüber reden, was sollen wir dann sonst reden mit den Nachbarn? Oder im Social Media dann gucken nach Leuten, die mir gefallen? Das ist das Problem. Wenn die Eheleute das vernachlässigen, wird die Seele anderswo suchen, um diesen Trieb, die Schönheit anzusehen, zu blicken. Natürlich gibt es immer Schöneres, aber wenn du etwas Schönes hast, wird dir Allah die Genügsamkeit geben, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Das heißt, wenn du Frau oder du Mann, wenn du dich schön machst für deine Frau, wird Allah diese Schönheit segnen. Du machst es für Allah. Warum stehst du jetzt vor dem Spiegel, Mann oder Frau, warum benutzt du jetzt diesen dieses Parfüm, was deiner Frau, deinem Mann, also je nachdem, wer es eben ist, gefällt, für Allah? Dann wird Allah es auch segnen. Und mach Dua. Mach Dua. Ja, Rabbi, die Frau soll sagen: Ja, Rabbi, lasse meinen Mann an mir Gefallen empfinden. Und lasse mich Gefallen an meinem Mann empfinden. Mach Dua, ja Rabbi, lasse mein Mann mich als die Schönste im ganzen Land sehen. Und auch der Mann, ja Rabbi, mach mich zum Schönsten für meine, in den Augen meiner Frau und so weiter. Mach Dua. Viele von uns beklagen sich und haben noch nie den Antrag gestellt. Yani, sie haben noch nie Dua gemacht und sagen, warum bekomme ich nichts? Ja, stell den Antrag, mach Dua. Dann musst du natürlich selbst etwas leisten, so gut es geht. Dann wird Allah auch in diese Ehe Segen bringen. Denn Allah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inzwischen die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern Allahs, er dreht und wendet sie, wie er will. Also versuche es, so gut es geht. Und keiner, weder Mann noch Frau, soll sagen, ich bin so. Ja, okay, ist ja gut, dass du so bist. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, sich zu verändern. Im Halal, im Normalen, was auch gesund ist. Das heißt, jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Qurtubi rahimahullah sagte über die Aussage von Ibn Abbas, die Gelehrten erklärten, die Zierde, also Verschönerung der Männer, richtet sich nach den jeweiligen Umständen. Sie tun dies in einer Weise, die passend und angemessen ist. Manchmal gibt es eine Zierde, also Verzierung, Verschönerung, die zu einer Zeit passt und zu einer anderen nicht. Es gibt eine Zierde, die den jungen Männern entspricht und eine Zierde, die den älteren Männern entspricht, die jedoch für die Jungen nicht passend ist. Also jeder, egal wie alt du bist, es gilt für Mann oder Frau, nicht, dass du denkst, ja, inshallah, die 20-Jährigen, ja, die sollen, ja, wir sind ja alt geworden, was, und jetzt? Trotzdem kannst du dich, je nach Alter, egal wie alt du bist, kannst du dich schön machen. Und bi-idhnillah, noch einmal, bitte Allah, ja Rabbi, ich mache das gerade für dich, ja Rabbi. Damit ich, die Frau sagt sich, damit ich meinen Mann bewahre und ihm helfe beim Senken der Blicke. Und der Mann das Gleiche. Ja Rabbi, das mache ich für dich. Weil das ist ja manchmal vielleicht mit Mühen verbunden, mit Anstrengung verbunden, aber mach's für Allah, Jalla Jalaluhu. Er sagt weiter, ebenso verhält es sich in Bezug auf die Kleidung. In all dem geht es um das gegenseitige Einhalten der Rechte. Denn man tut das, was angemessen und passend ist, damit der Mann seiner Frau in einer Erscheinung gegenübertritt, die sie erfreut, und sie vor dem Begehren nach anderen Männern bewahrt. Und natürlich andersherum, ja, dass der Mann eben sich erfreut an seiner Ehefrau. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer ist die gesegnete Frau? Er hat gesagt, diejenige, wenn er sie sieht, erfreut er sich. Kommen wir zu Dingen, die nicht erlaubt sind, was die Haare angeht. Und zwar die Haarverlängerung. Ja, also sogenannte Extensions. Und das ist für Männer und für Frauen verboten. Das heißt, die Haare zu verlängern durch andere Haare, ob menschlich, künstlich, tierisch, ist egal. Also du benutzt jetzt andere Haare. Das ist verboten im Islam, wie in allen Rechtsschulen. Bei den Hanafiten, Malikiten, Schafiiten und Hanbaliten. Und das heißt also, beziehungsweise sie alle haben gesagt, mit menschlichen Haaren ist es verboten. Mit Tierhaare oder Wolle oder Fell oder sowas, das ist die Ansicht der Malikiten, Hanbaliten, sowie eine Meinung innerhalb der Schafiiten, die An-Nawawi bevorzugte. Ebenso ist es die Wahl von As-San'an ibn Baz und ibn Uthaymin, rahimahullahu, tabaraka wa ta'ala. Der Beweis ist, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, La'anallahu al-wasila wal-mustawsila wal-washima wal-mustawshima. Allah verflucht die eine Haarverlängerung macht, ja, also diese zusätzlichen Haare, und die sie sich machen lässt. Also diejenige, die das ausübt, die Friseurin, und die Kundin. Beide sind verflucht. Sowie die tätowiert und die sich tätowieren lässt. Asma bint Abi Bakr radiallahu anha kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandte Allahs, ich habe eine Tochter, entschuldigt, Asma radiallahu anha überliefert, eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich habe eine Tochter, die frisch verheiratet ist und sie hat die Pocken bekommen, sodass ihr Haar ausfiel. Darf ich ihr eine Haarverlängerung machen? Da sagte er, Allah verflucht die eine Haarverlängerung macht und die sich das machen lässt. Das heißt also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Ja, heißt das, man darf diese Sachen nicht behandeln? Doch. Also heutzutage Haartransplantation und so, das wäre erlaubt oder irgendwelche Produkte zu benutzen. Aber, und hier geht es um was, sie will ja Haare verlängern, ja, und das ist nicht erlaubt. Aber natürlich darf man die Krankheit behandeln, aber du darfst nicht künstlich, also ob das jetzt Menschenhaare sind oder andere Haare, das dran haften, ja, das ist nicht erlaubt im Islam. Und Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf berichtete, dass Muawiyah ibn Abi Sufyan während der Hajj hörte, also er hörte Muawiyah, wie er sagt, und er hatte Haare, so ein bisschen Haare in der Hand, und er sagte, O Leute von Medina, wo sind eure Gelehrten? Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam davon abraten und sagen, gewiss, die Kinder Israels gingen erst zugrunde, als ihre Frauen mit solchem begannen. Also das ist eine Sünde, die wir unterlassen sollen, die es in anderen Völkern davor gab. Was ist erlaubt an Haarverlängerung, wenn es nicht mit Haaren ist, ob künstlich oder also naturelle Haare, sondern Seidenfäden, Stoffstreifen oder sowas ähnliches, Färben, das sowieso, ja. Aber es geht jetzt um das Benutzen von anderem Material, nicht von Färben. Wenn es keine Haare sind, es ist ersichtlich, das ist Stoff jetzt oder Seide oder sowas ähnliches, das ist erlaubt, das ist eine Verzierung. Es ist auch nicht erlaubt, wie ich vorhin erwähnt habe, Perücken anzuziehen. Ja, das ist verboten. Ausnahme ist, wenn es gar keine Haare gibt. Dann ist es erlaubt, wie Ibn Uthaymin rahimahullah gesagt hat. Er wurde gefragt nach einer Frau, die Medikamente einnahm, die zum Ausfall ihres Kopfhaares oder des größten Teils davon führte. Zum Beispiel bei Chemotherapie, möge Allah uns bewahren. Sie wollte keine Perücke benutzen, da sie es für verboten hielt. Ibn Uthaymin sagte, rahimahullah, die Verwendung einer Perücke in einem solchen Fall, wie du ihn beschrieben hast, bei dem das Haar in einer Weise ausfiel, dass nicht zu erwarten ist, dass es zurückkehrt. In diesem Fall sagen wir, es ist kein Problem mit der Perücke, da sie in Wirklichkeit nicht zur Verschönerung gedacht ist, sondern um einen Mangel zu beheben. Somit fällt sie nicht unter das Anfügen, dessen Täter des Propheten sallallahu alaihi wasallam verfluchte, ja, also dieses Anhaften von Anbringen von künstlichem Haar oder zusätzlichem Haar, meine ich. Als er sagte, er verfluchte die, die Haarverlängerungen machen und die, die sich das machen lassen. Diejenige, die Haare anfügt, ist diejenige, die ihr Haar mit etwas verbindet. Diese Frau jedoch gleicht in Wirklichkeit nicht derjenigen, die Haare anfügt, denn sie möchte keine zusätzliche Verschönerung oder eine Ergänzung zu dem Haar, das Allah, der Segensreiche und Erhabene, ihr gegeben hat, sondern sie möchte einen Mangel beseitigen, der eingetreten ist. Und das ist unbedenklich, denn es gehört zur Beseitigung eines Mangels und nicht zur zusätzlichen Verschönerung. Zwischen den beiden Angelegenheiten besteht ein Unterschied. Also er sagt, in solchen Fällen ist es erlaubt, dass eine Frau eine Perücke trägt. Also wann? Wenn gar keine Haare da sind. Oder nur noch ein paar. Ja, das heißt, die meisten Haare sind ausgefallen. Aber nur, weil eine Frau leichtes Haar, nicht so dichtes Haar hat, ja, das ist kein Grund. Warum, könnte der ein oder andere sagen, aber warum, wenn es nicht so dicht ist? Ja, es gibt Leute, die sind so angeboren. Also nicht nur, also dieser Hadith, den wir vorhin hatten, dass eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, aufgrund einer Krankheit hat sie Haare verloren. Wie ist das zu verstehen? Zu verstehen ist es, dass ihre Haare nicht mehr so dicht sind. Aber nicht, dass da so groß gewaltige Lücken zu sehen sind. Das wäre ein anderes Thema. Denn wenn, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam an vielen Stellen erklärt hat, dass man kosmetische Eingriffe machen kann, um in den normalen Zustand zurückzuführen. Aber es gibt Männer wie Frauen, die haben nicht so ein dichtes Haar. So, wenn wir jetzt sagen, jeder, der ein dichtes Haar hatte und jetzt nicht mehr so dicht hat, er hat noch Haare, sie hat noch Haare, ja, aber nicht mehr so dicht. Wenn wir ihr erlauben, diese Haarverlängerung, dann würde ja jeder kommen, auch angeboren mit nicht so dichtem Haar, und würde sagen, okay, ich mache das. Und das führt zu was? Zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Ich will so aussehen wie er, wie der andere. Und das, wie gesagt, führt bewiesenermaßen, das kann ja kein Mensch bestreiten, zu gravierenden gesellschaftlichen Problemen wie Depression und so weiter. Yani tausend Sachen. Deswegen, wenn das im Rahmen des Normalen ist, ja, aber ich hatte dichtes Haar, ja, ist ja gut, aber du bist nicht der Einzige, der kein dichtes Haar hat. Bitteschön, dann darfst du das nicht. Nee, nee, die Hälfte der Haare sind ausgefallen. Ich habe da voll die Riesenlücke in meinem Haar aufgrund einer Krankheit. Das ist wieder was anderes. Das ist ein anderes Thema. Also nicht, dass wir denken, in diesem Fall, dieses Mädchen in diesem Hadith, das geheiratet hat, die Hälfte der Haare waren weg oder Riesenstellen, eine Lücke, und ein Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nein, nein, sondern gemeint ist, sie hatte eine Krankheit, das führte dazu zu ein bisschen mehr Haarausfall als sonst. Aber sie hatte noch Haare. Aber nicht mehr so dicht. Die Mutter wollte ein bisschen mehr, ja, damit es ein bisschen dichter ist. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, das ist verboten. Also, man muss unterscheiden zwischen medizinischen Gründen, wo es erlaubt ist, und Gründen oder Situationen, wo es nicht erlaubt ist. Und warum ist es nicht erlaubt? Damit es nicht zu einer Welle kommt von Veränderung des Aussehens. Das wäre dann, inshallah, für heute ja, erst einmal der Beginn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen über diese edle Religion geben. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.